Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth.
Die treuen Zuhörer des Podcasts bezeichne ich ja gerne als High-Performer. Da ich mich auch selbst zu diesem Kreis zähle, beschäftigt mich oft auch die Begleiterscheinung als stetige Herausforderung dieser High-Performance. Und zwar Business als gesunden Leistungssport zu leben. Das Attribut gesund wird dabei gerne mal verschluckt. Dieser Podcast beschäftigt sich auf einer ganzheitlichen Ebene mit Karriere, also vor allem Methoden, um diese voranzutreiben. Ab und zu halten wir mal inne und holen uns Input, wie auch in der Episode 67, als es um Burnout ging. Die berühmte Balance zu halten ist oft leichter gesagt als getan. Diese strapaziösen Zeiten haben mich dazu verleitet, wieder Input aus dieser Richtung für Sie einzuholen, und ich freue mich, dass der Psychoanalytiker und Autor Dr. Maas uns heute mit seiner Expertise beehrt. Denn wir sprechen, ab wann Leistung zur ungesunden Sucht wird und was Narzissmus damit zu tun hat. Erstmal herzlich willkommen, Herr Dr. Maas. Freut mich, dass Sie hier sind.
Hallo, ja, ich grüße Sie. Ja.
Sehr schön. Leistungssucht und Narzissmus sind ja die langjährigen Schwerpunktthemen Ihrer Arbeit. Und als ich das gelesen habe, sind mir gleich so kritische Gedanken gekommen. Muss man es denn so theatralisch als Leistungssucht gleich bezeichnen? Und kanalisiert man das nicht besser in Leistung als in andere Abhängigkeiten? Und schon wieder dieses Schlagwort Narzissmus gelesen. Und genau deswegen habe ich Sie aber auch eingeladen, um das mal kritisch zu diskutieren. Da es vielleicht schon den ein oder anderen Zuhörer und auch vielleicht mich betrifft, um das Ganze mal anzureichern, um diesen Podcast, um auch andere Themen wieder anzureichern aus der psychoanalytischen Richtung. Was sagen Sie dazu, wenn ich sage, das sind einfach nur Buzzwords, wo jemand versucht, vielleicht ein Buch zu verkaufen oder ähnliches? Wie gehen Sie mit dieser Konfrontation provokativ um?
Naja, man muss dazu verstehen, ich bin als Psychoanalytiker, als Psychiater natürlich mit den Erkrankungen beschäftigt, die durch eine Leistungssucht zum Beispiel entstehen können. Also das ist die Perspektive, und aus dieser Erfahrung berichte ich dann auch und schreibe ich auch. Aber natürlich muss ich mich dann damit auseinandersetzen, ab wann ist denn Leistung krank? Also natürlich muss man erstmal davon ausgehen, dass Menschen etwas leisten, was ganz normal ist, was ganz gesund ist und auch notwendig ist. Man leistet, um zu leben, wenn man an frühere Zeiten denkt, vielleicht auch um zu überleben, also um sich ernähren zu können, um wohnen zu können und so weiter und so weiter. Es geht nicht nur darum, dass man leistet, um zu leben, sondern auch, um sich irgendwie zu verwirklichen. Richtig. Also jeder Mensch hat seine eigenen Fähigkeiten, seine Kompetenzen, seine Interessen, seine Bedürfnisse und findet daraus dann natürlich auch Tätigkeiten und am Ende einen Beruf, wo er das Gefühl hat, hier bin ich richtig, hier bin ich wichtig, hier kann ich mich verwirklichen. Und das ist der gesunde Teil der Leistung. Und dann gibt's den gestörten bis zu den krankhaften, also den süchtigen Teil der Leistung, wenn Leistung eingesetzt wird, um ein Defizit, eine kränkende Erfahrung irgendwie kompensieren zu wollen. Und das ist im Grunde genommen die Grundlage narzisstischer Störungen. Eine narzisstische Störung entsteht dann, wenn Menschen in ihrer frühen Kindheit von den Eltern nicht so verstanden, bestätigt, gefördert worden sind, wie sie es gebraucht hätten, sodass bei den Kindern das Gefühl entsteht, ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut genug. Und das ist wie ein Stachel im Fleisch, den Eltern dann doch beweisen zu wollen, ich bin doch aber gut. Und das ist sozusagen der Einstieg in Bemühungen, in Anstrengungen, herausfinden zu wollen, womit man die Eltern irgendwie für sich interessieren kann oder sogar begeistern kann. Das heißt, da beginnt letztlich eine Fehlentwicklung, dass die Kinder weniger bei sich selbst sind, im Sinne von, sich im Laufe der Entwicklung besser zu verstehen, zu erkennen, eben Fähigkeiten und Interessen zu entdecken, sondern sie sind mehr nach außen orientiert, Also das, was wollen die Eltern oder später vielleicht die Lehrer in der Schule oder welche Werte in der Gesellschaft, dann streben sie danach, das zu entdecken und möglichst gut oder immer besser zu erfüllen, was sie glauben, was von ihnen erwartet wird. Und in der Regel, wenn sie das tun, was den Eltern gefällt, dann kriegen sie von den Eltern auch Anerkennung und Lob und sind damit aber auf einer falschen Spur. Sie kriegen Lob für das, was sie sollen und nicht ohne richtig gefunden zu haben, das, was sie eigentlich wirklich wollen und was sie wirklich können. Und das ist sozusagen der Einstieg dann in eine Fehlentwicklung, die am Ende auch zur Leistungssucht führt. Dann kommen Menschen auch zu uns zur Behandlung, eben weil sie ein Burnout haben, depressiv werden, Ängste entwickeln, es nicht mehr zu schaffen und so weiter. Und das heißt, sie sind dann in einem Zustand, wo sie Leistung einsetzen, um eigentlich ganz in der Tiefe geliebt zu werden. Und da das so nicht funktioniert, man kann über tolle Leistungen Anerkennung bekommen, man kann Geld verdienen, viel Geld verdienen, man kann berühmt werden, aber das heißt nicht, dass man geliebt wird. Und das ist sozusagen das Krux dieser Menschen, dass sie etwas anstreben, sagen wir mal, geliebt zu werden, und das auf diesem Weg aber nicht erreichen. Und damit ist der Weg gebahnt, zu glauben, irrtümlich, ich muss immer noch mehr, immer noch mehr, immer noch mehr. Irgendwann kommt dann das, was ich wirklich brauche, die Liebe. Und das ist sozusagen der Weg dann in eine krankhafte narzisstische Störung.
Okay, vielen Dank für die Ausführung. Sehr interessant und nachvollziehbar. Was mir natürlich als Gedanke kommt, ist, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also das, was ich soll, kann ich ja auch wollen. Und wo ist da die Grenze, beziehungsweise in der Selbstdiagnose merkt man das vielleicht auch gar nicht, dass das doch miteinander einhergeht. Also sowohl die Selbstentfaltung als auch der Druck und das Bedürfnis nach Anerkennung. Also wo macht man da eine trennscharfe Linie?
Es ist genau das heiße Eisen. Das ist genau das Problem, dass diese heiße Linie nicht gesehen wird, nicht auch vielleicht nicht zugelassen wird. Und damit ist praktisch auch schon die Antwort klar. Man kann eine solche Linie nur wirklich finden, wenn man mit den Menschen, die ja am Anfang verantwortlich sind für die Entwicklung, also Eltern, Erzieher, Lehrer und so weiter, darüber sprechen kann. Also wenn ich es mal ganz krass sage, der Unterschied besteht vielleicht bei Eltern darin, dass Eltern ein ziemlich festes, rigides Bild haben, wie ihre Kinder sein müssen. Du, mein Junge, mein Mädchen, du musst das und das, du musst so sein, sonst können wir dich nicht akzeptieren oder gern haben. Das heißt, damit ist sozusagen diese Möglichkeit in der Beziehung, sich auszutauschen, also auch, dass Kinder Gelegenheit haben, Verständnis zu finden, dass sie sagen, das gefällt mir, das möchte ich, das kann ich nicht. Das ist dann sozusagen der Unterschied, ob Eltern eine solche, na, wenn man so will, Freiheit haben, das Kind auch zu hören und akzeptieren zu wollen, oder wenn sie das nicht haben. So ist es am Ende so, dass manche Menschen diese Einsicht verloren haben in das, was sie wirklich wollen. Also solche Menschen kommen dann bei uns zur Behandlung. Sie wissen es gar nicht mehr. Sie haben es gar nie probieren dürfen, erfahren dürfen, weil sie von Anfang an im Grunde genommen in ein straffes Regime der Erziehung geraten sind, wie sie werden sollen. Bei anderen Menschen ist das anders. Und im Grunde genommen wäre die Gesundheit bestünde darin, dass man ein gutes Gefühl hat von dem, was man möchte und von dem, was man soll, was man muss. Und sich damit ständig auseinandersetzen kann. Das heißt, dass man mal die eigenen Wünsche zurückstellen kann ein wenig, weil man etwas tun muss, was jetzt in einer Situation oder in einem Beruf erforderlich. oder auch andersherum, dass man die Freiheit hat, bei dem, was man soll, wenn man irgendwo Anweisungen bekommt oder etwas empfohlen wird, was man tun soll, dass man das auch kritisch betrachten kann und sagen kann, naja, nee, Moment mal, das finde ich anders, da bin ich anderer Meinung, dass man also diese Fähigkeit erhält zwischen dem, was man möchte und was man kann und dem, was man soll und muss, immer wieder auch differenziert sich damit auseinanderzusetzen. Das wäre die gesunde Freiheit. Und dann sind wir auch natürlich in gesellschaftlichen Werten, wie viel von dieser Freiheit gestattet eine Gesellschaft oder in einer Firma, in einem Konzern. Ja, wie sehr muss man dann nur das machen, was gefordert wird? Oder wie sehr wird man gefordert, auch eigene Ideen und Möglichkeiten und Fähigkeiten einzubringen. Ich glaube, dass das für die Gesundheit der Entwicklung auch eines Unternehmens ganz entscheidend ist, wie sehr es in diesem Unternehmen möglich ist, Menschen so anzuregen und zu ermutigen und zu befördern, dass sie auch kreativ sein können, dass sie auch eigene Möglichkeiten einsetzen können. Und das ist für jeden, ja, das erfährt natürlich auch eine große Befriedigung. Ich werde gehört, ich werde verstanden, ich werde nach meinen Möglichkeiten auch akzeptiert und gefördert und muss auch Dinge nicht tun, die mir gar nicht liegen.
Aber das ist auch der Zeitgeist momentan, dass eben das gefördert wird und Individualität. Ich meine, wenn ich Führungskräfte rekrutiere, dann ist der Haupttrigger und für mich auch gewissermaßen ein Filter, jemanden zu empfehlen. Also beides, sowohl Motivation auf der einen Seite als auch ein Selektionskriterium für mich, wenn jemand gestalten möchte. Ja, ist auch immer die beste Erklärung, warum man einen Job wechselt. Mein Gestaltungsspielraum ist eingeschränkt. Gebe ich Ihnen recht. Nur die Frage ist, wie beobachtet man das bei sich selbst? Also ich bin jetzt in einer Situation, bei der ich mich so fühle, als könnte ich meine Stärken selbst entfalten. Hab natürlich gewissen Leidungsdruck, ich vernachlässige Dinge, die meinen Bedürfnissen entsprechen, aber bin ich dann gleich in dieser Falle, dass ich vielleicht in einer narzisstischen Falle sitze oder wo erkenne ich das? Woran erkenne ich das? Was sind auch Indikatoren für mich?
Also, was wir jetzt schon besprochen haben, macht ja deutlich, das sind fließende Übergänge. Mhm. Da gibt es keine, hier ist noch gesund und hier wird es schon problematisch bis krank. Das sind fließende Übergänge, die natürlich abhängig sind von der eigenen Entwicklung des jeweiligen Menschen, aber auch von den Bedingungen, den sozialen oder Arbeitsbedingungen, wo er gefördert wird. Also nehmen wir mal an, wenn man bei der Bundeswehr ist, hat man weniger eigenen Spielraum, dann muss man gehorchen oder Befehle empfangen und so weiter. Und in einem anderen Unternehmen oder so hat man sehr viel mehr Freiheit oder ist tatsächlich gefordert, auch selbst aktiv oder kreativ zu sein. Nein, Sie fragen nach dem, wie merkt man das? Ich würde erstmal das ganz subjektiv entscheiden, dass wie fühlt sich der Mensch, wie ist er zufrieden mit sich? Also kommt er nach Hause, ist nur erschöpft und hat die Lust verloren an der Arbeit oder kommt er nach Hause und sagt, Mensch, das war ein toller Tag, ich konnte heute das und das erfahren, erleben und gestalten. Also dieses subjektive Gefühl ist entscheidend. Ist man durch die Arbeit ständig frustriert, gestresst oder erschöpft oder eben ist die Arbeit auch, wo man durchaus auch leisten muss, also auch durchaus Anstrengungen sind, ist man dann aber trotzdem befriedigt, ist man erfüllt, kann man sagen, Mensch, das ist toll gewesen, ich konnte da auch mit meinen Möglichkeiten etwas bewirken. Also dieses subjektive Gefühl ist entscheidend, Wohlgefühl. Und wenn Menschen daran krank werden, dann kommen sie ja auch praktisch, weil sie sich erschöpft fühlen, weil sie Burnout, also nicht mehr aktiv, kreativ sein können und so weiter. Es gibt an der Stelle nur ein Problem, dass man sich eine Weile irren kann oder sich was vormachen kann. Das hat wieder damit zu tun, unter welchen sozialen Verhältnissen ist man aufgewachsen und muss jetzt leben, Es kann sein, dass man lange Zeit nur bestätigt worden ist darin, das zu tun, was man soll. So dass man lange glaubt, aha, das ist dann auch meins. Also, verstehen Sie? Dann fangen Menschen auch an zu glauben, dass das, was sie sollen, auch wirklich wollen. Und an diesem Irrtum, den sie der lange Zeit nicht bewusst sein mag, werden sie krank. Oder gerade dadurch werden sie krank, dass sie diesen Konflikt zwischen dem, was sie wollen und dem, was sie sollen, nicht mehr wirklich wahrnehmen. Und wenn sie dann krank werden, also weiß ich, wird man krank, man ist erschöpft oder hat Depressionen oder Angstzustände oder Psychosomatik, ständig Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden, Herz-Kreislauf und so weiter. Und wenn man dann danach sucht, also jetzt nicht nur organische Ursachen, sondern eben solche psychosozialen Ursachen, dann findet man allmählich einen solchen, wie eben beschriebenen Konflikt, dass die Menschen gar nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind oder was sie eigentlich wollen, weil sie nur noch getan haben, was von ihnen verlangt wurde.
Das ist verstanden soweit. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel von jemandem, bei dem mich Ihre Meinung interessieren würde bezüglich dieser Themen. Also ich habe letztens jemanden beraten, der ist auch medial recht präsent, habe einen Teil der Geschäftsführung rekrutiert für diesen CEO. Und der schafft es einfach, kleinere Unternehmen innerhalb von 2 Jahren extrem zu skalieren. Also von 50 Mitarbeiter auf 500 zu treiben und kann sich darin eben auch selbst entfalten. Ja, also es ist wirklich jemand, der arbeitet wahrscheinlich auch noch sonntags. Also typischer High-Performer par excellence, die Spitze des Eisbergs vielleicht auch dabei. Und der ist natürlich auch erschöpft und der wird auch mal irgendwie zusammenbrechen und so weiter. Ich meine, wie genau soll dieser Mensch jetzt für sich feststellen, okay, ich liebe ja, was ich tue, ich mag das ja irgendwie, sonst würde ich es ja nicht so lange durchhalten und auch schon über mehrere Stationen meiner beruflichen Laufbahn auch erfolgreich abgewickelt haben. Wie kann derjenige jetzt, kann man dem das jetzt attestieren, dass es doch irgendwie eine narzisstische Herangehensweise ist an die Arbeit, immer das erreichen zu müssen? Oder ist das jetzt wirklich dann Selbstentfaltung? Ja, erste Frage. Zweite ist, wann bemerkt man denn dann, dass es, also muss es unbedingt ein Burnout sein, woran man dann Indikation bemerkt oder eine Erschöpfung und so weiter? Also wie kann dieser Mensch erstmal die Erschöpfung differenzieren zu einer psychosozialen, in Anführungszeichen, Störung hinzu, okay, ich bin halt einfach körperlich erschöpft und ich bin auch angestrengt und das ist ja auch ein harter Job. Das ist ja wirklich ein harter Job. Woran merkt derjenige das?
Naja, so wie Sie das schildern, ist ja eigentlich schon deutlich, dass es ein Mensch ist oder Menschen sind, die keine gute Selbstwahrnehmung mehr haben. Also aus meiner Perspektive ist das eben so wie schon angedeutet, dass Menschen von früh auf gelernt haben, was sie sollen. Dann sind sie gut, dann sind sie anerkannt. Na, und was Sie jetzt beschrieben haben, ein Mensch, der so sich engagiert und dabei erfolgreich ist, wird ja immer zunächst denken, ich bin richtig, ich bin richtig gut, ich bin besser als alle anderen und so weiter und wird längere Zeit kein Gefühl davon haben, dass er übertreibt, dass er zu viel von sich verlangt, nicht mehr wirklich zur Ruhe kommt. Dann beginnt es allmählich vielleicht, dass man nicht mehr gut schlafen kann, dass man die Arbeit praktisch mit in den Schlaf nimmt, dass man überlegt, was man hätte noch besser machen können. Und so beginnt im Grunde genommen die Erfahrung, das ist jetzt, ich bin jetzt im Stress, ich komme nicht mehr richtig zur Entspannung. Also meiner Erfahrung nach ist, es gibt Menschen, die lange, lange, lange Zeit das hinnehmen, auch schlecht schlafen oder sich nicht mehr entspannen können, nicht mehr zur Ruhe kommen, aber sich sagen, naja, das ist doch aber jetzt mein Job, meine Pflicht, das muss ich machen, da muss ich durchhalten, weil sie nichts anderes durften oder gelernt haben. Also von früh auf nicht wirklich auch mal ermutigt worden sind, mal loszulassen, mal Ruhe zu geben, entspannt zu sein.
Gegebenen Fall, Herr Dr. Maas, der Mensch kann aber gut schlafen. Was ist dann? Also ist das denn gleich krank? Ist man gleich krank, wenn man so überdurchschnittliche Leistungen von sich fordert?
Nein, ich verstehe Ihre Frage und ich glaube, es ist deshalb schwierig, meine Antwort zu geben, weil das fließende Entwicklungen sind und auch, dass eine solche am Ende eine solche Fehlentwicklung, wie ich sehe, dann als Psychotherapeut zu sehen bekomme, eine lange Entwicklung hat. Also das sind dann vielleicht Menschen, die haben 20, 30 Jahre so gelebt im Stress und haben sich auch erfolgreich gefühlt, weil sie äußerlich auch entsprechend bestätigt wurden in ihren Erfolgen und damit gar kein Gefühl entwickelt haben, dass sie über ihre Kräfte sind, dass sie nicht mehr richtig zur Entspannung finden. Also das sind lange, lange Prozesse. Also wenn ich ein Unternehmer wäre, der seine Mitarbeiter sowohl leistungsstark haben möchte, aber auch gesund erhalten möchte, würde ich ihnen immer solche Gesprächsangebote, also sagen wir eine psychologische Begleitung bieten, damit darüber nachgedacht werden kann, ja, wie fühlt man sich, also praktisch nicht mehr auf die äußeren Dinge schaut, was wieder Tolles geleistet worden ist, sondern immer, wie ist es mir dabei ergangen? Mhm. Habe ich mich nur wohlgefühlt oder war das auch ganz schöner Stress? Bin ich nicht mehr zur Ruhe gekommen? Das sind dann Dinge, die über die viele Menschen gar nicht gerne sprechen, weil sie das schon für eine Schwäche erleben oder fürchten, wenn sie etwas davon sagen, dass sie das anstrengt oder manchmal sich überfordert fühlen, dass dann ihr Wert geringer eingeschätzt wird. Also,
ja, das ist verstanden. Das, glaube ich, kann jeder nachvollziehen. Muss es denn im Burnout münden? Also ich jetzt mal ganz provokativ gesagt, wenn jemand die 25 Jahre durchgehalten hat, kann er die letzten 5 hier auch noch durchhalten auf die Art und Weise und dann schön sich auf die Rente freuen und hat sich dann im Zweifel selbst verwirklicht, hat außergewöhnliche Erfolge hinterlassen. Ist ja auch eine Möglichkeit, oder?
Natürlich, es muss nicht im Burnout enden, aber wenn man darauf achtet, auf die ersten Anzeichen, ja, also man ist angespannt, man ist gestresst, man schläft nicht mehr richtig, hat Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, also irgendetwas so, naja, mir geht's nicht mehr so richtig gut. Wenn man das ernst nimmt, ja, dann könnte man anfangen, selber nachzudenken oder eben mit anderen Menschen zu sprechen, idealerweise dann vielleicht auch mal mit einem Psychotherapeuten, um herauszufinden, wo jetzt die Gefahr ist, dass man tatsächlich mehr von sich verlangt, als am Ende gut ist. Ne? Damit könnte man rechtzeitig auch ein Burnout verhindern, ne? Dass man wieder lernt, mal nachzulassen oder sich zu entspannen. Es gibt ja solche Methoden wie das autogene Training oder die progressive Muskelentspannung oder sowas.
Also es gibt auch Methoden, Kompetenz, die man erlernen kann, plus eine externe Begleitung. Ja. Vielleicht noch eine Frage, weil Sie jetzt schon öfter das Wort Stress erwähnt haben. Es gibt ja da auch eine klare Differenzierung, das wäre auch die letzte Frage in diesem Meeting. Was ist denn der Unterschied zwischen positivem und negativem Stress?
Ja, also der positive Stress ist eine Herausforderung, die eben auch oft hormonell unterstützt wird. Ne? Da ist der Mensch ist aktiviert, ist angeregt, atmet tiefer oder schneller oder der Blutdruck steigt, die Muskeln werden angespannt, um eine Leistung zu vollbringen. Das ist auch notwendig, dieser Stress umhandeln zu können und um manchmal auch sich angestrengt handeln zu können. Ja, und wenn das aber nicht zu einer Befriedigung führt, wenn das, was man dann zu tun hat, nicht geschafft wird oder das Ziel nicht erreicht wird oder das Ziel immer höher gestellt wird, dann immer höher gesetzt wird, dann bleibt der Stress. Dann kommt der Körper nicht mehr zur Entspannung. Da bleibt der Blutdruck hoch, dann bleibt die Atmung schneller. Der Unterschied wird wieder an den Beschwerden deutlich. Ein gesunder Stress ermöglicht dem Menschen mehr Leistung, die dann aber idealerweise zur Erholung, zur Entspannung wieder führt.
Und Erfolge auch gefeiert werden können dadurch. Ich meine, das hatten sie auch gesagt, wenn man es immer höher steckt und nie irgendwo kurz zufrieden ist, dann mündet das in negativem Stress. Ja.
Und es gibt, indem man sich ständig überfordert, wird es ein pathologischer Stress, aber es gibt auch einen pathologischen Stress, wenn man innerlich angespannt ist, so aus dem Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich muss noch mehr machen und habe jetzt aber keine Möglichkeit, das zu realisieren, ja, dann ist man innerlich sozusagen auf Leistung, biochemisch, hormonell, physiologisch eingestellt, kann das aber nicht umsetzen, kann das nicht realisieren, ja, also so wie stellen Sie sich vor, wie ein Pferd, das gerade vor in so einer Box ist, vor einem Wettrennen, ja, das höchst angespannt ist, aber die Box ginge nicht auf. Ja? Mhm. Das kann dann nicht losrennen und sozusagen das, was biochemisch der Stress erzeugt hat, kann nicht abgeführt werden. Und solche Situationen gibt es für uns Menschen häufig, ne, dass wir auch mit unseren Gedanken Vorstellungen und von dem, was man tun sollte und noch nicht geschafft hat, sich innerlich in Stress bringt, aber im Grunde im Sessel sitzt, ja, und das nicht realisieren kann.
Ja, vielen Dank dafür. Ja, das ist interessant. Also innehalten, sich selbst beobachten, Erfolge feiern, das sind, glaube ich.
Und reden.
Reden, externe Hilfe hinzuziehen, ja. Einfach auch mal andere Beobachtungen zulassen. Ja. Ich glaube, das sind so ein paar kleine Tipps, damit man im positiven Stress auch bleibt, denn das ist notwendig für High Performance. Ich habe
nur immer, wenn ich das noch sage, aus der Scham herauskommt, dass man nicht fürchten muss, also wenn ich mal sage, ich bin jetzt nur erschöpft oder an der Grenze und so, dass das auch normal ist, dass zu unserem Menschsein dazugehört. Das ist kein Grund für Scham ist, ne, wenn man auch mal eine sogenannte Schwäche, das ist keine Schwäche, das ist normale Physiologie, ja, Anspannung, Entspannung. Und ich habe, wenn Sie von Führungskräften sprechen, solche Menschen in der Therapie oft gehabt, die es für eine Schande gehalten haben, die sich geschämt haben, wenn sie das Gefühl hatten, oh, ich bin jetzt nicht mehr so leistungs- oder ich bin jetzt mal erschöpft oder so. Und das ist dann ein großer Fehler, wenn man das nicht mehr akzeptiert, dass das auch normale menschliche Regulation ist.
Okay, vielen Dank dafür. Ich glaube, ich entlasse Sie in dieser Folge einfach mal und überlasse es den Zuhörern, das mal für sich zu bewerten, einfach mal die Inspiration mitzunehmen, zu reflektieren. Und das war auch nicht die Intention dieser Folge, ganz klare Muster zu haben, eine Selbstdiagnose vielleicht auch aufzustellen, aber einfach mal aus dem Alltag ein bisschen zu entbrechen. Wie gesagt, wir haben sehr strapaziöse Zeiten, so viel externe Faktoren, die auf die Wirtschaft einwirken wie noch nie. Und da glaube ich, tut es ganz gut auch mal, wenn man sich schon nicht persönlich mit einem Analytiker unterhält oder mit einem Therapeuten, dass ich das vielleicht ein bisschen stellvertretend tue für uns alle. Vielen Dank, Herr Dr. Maas, war sehr bereichernd. Danke für Ihre Expertise.
Danke, mach es gut.
Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerin diese Interviews eine Inspiration sind, beziehungsweise Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen. Treten Sie auch gerne in Kontakt mit mir, falls Sie im Unternehmen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Führungskräften Unterstützung suchen oder Sie sich als Führungskraft selbst in der Neuorientierung befinden, also zum Beispiel den nächsten Job antreten möchten oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat anstreben. Sehen Sie hierzu mal in die Shownotes dieser Folge, denn dort finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten je nach Bedarf. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Video-Fallstudie verlinkt mit ersten Tipps für Ihre Neuorientierung. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, wie gesagt, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen, Ihr Dominik Roth.